Herzlich willkommen zur neuen Episode von Robert Buchbergers Wurstgeflüster. Es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid und heute haben wir eine ganz spannende Folge geplant und zwar richtig lässig. Heute geht es ums Thema Jagd, Wild, Grillen, Kochen mit Wild und da habe ich meinen Experten beiseite geholt und zwar in Hannes Meierhofer. Der Hannes ist unser Filialleiter in Wenigzell, ist ein Wenigzöller, ist ein begeisterter Jäger und nicht nur das, er ist ein gelernter Fleischhocker, hat bei uns im Betrieb schon Fleischer gelernt und der Hannes wird euch mit mir gemeinsam ein bisschen was über die Jagd, über Wald, übers Wild und übers Kochen und Grillen erzählen und ich würde in Hannes bitten, dass er sich kurz vorstellt bei euch.
Ja, grüß euch. Ich bin der Hannes Meierhofer, bin 51 Jahre alt, bin ein gelernter Fleischhocker, bin anschließend 13 Jahre im Forst gewesen, habe in Forstfacharbeiter gemacht und bin wieder zurückgekommen in die Branche und arbeite jetzt wieder beim Robert in Wenigzell.
Also back to the roots, vom Fleisch zum Wald zum Fleisch, das heißt, da spricht ihr alles für die Jagd, oder?
Ja, natürlich. Und das ist auch miteinander, dass ich eigentlich jagdlich so eingestellt bin, dass ich eben Wild, Wald und das Feine und da kommt eigentlich die Jagd raus.
Wie lange bist du Jäger?
Ich habe die Jagdprüfung gemacht mit 17 Jahren und anschließend mit 20 Jahren die Aufsichtsjägerprüfung.
Also du warst wirklich schon früh dabei. Hat dich das schon von klein auf immer fasziniert und interessiert, das Thema Wald und Hegen und Pflegen?
Ja, ich bin eigentlich von Opa und von Vater eigentlich schon immer mitgenommen geworden in Wald. Und der Schulerbauer hat mich das schon immer imponiert. Und mein Vater eigentlich, also erst im Frühjahr in April war schon mit auf den Berg hauen lassen. Echt? Das war für mich schon eigentlich immer berührend. Und wenn man da in der Früh raus ist, die Natur, das Wild, das ist einfach ein Wahnsinn. Und das hat mich eigentlich berührt und durch das bin ich eigentlich auf die Jagd gekommen.
Und weil dich das damals schon interessiert hat, meinst du, weil da Fleisch und Jagd immer irgendwie zusammengehört, hat dich das schon dadurch interessiert, dass du einen Fleischer lernst?
Ja, da sind wir auch wieder bei den Wurzeln gewesen. Der Vater Fleischhacker, auf dem musst du Bauer werden. Das war früher so und mich hat das eigentlich immer interessiert, ja.
Nein, das stimmt schon. Also das ist bei uns ja so gewesen. Weißt du, wenn du das in die Wiege gelegt kriegst, dann hast du einen anderen Bezug zu den ganzen Sachen. Und wenn du früh genug mit der Jagd anfängst, siehst du das so wie du, dann magst du halt über Jahre natürlich extrem viel Wissen auch eigenen auch zu dem Thema. Und das habt ihr ja gemacht in Wenigzell. Du hast ja im Endeffekt durch die ganzen Jahre, was du schon jagern tust, halt jetzt da einiges an Know-how aufbaut. Und vielleicht kannst du unsere Hörer kurz erklären, um was eigentlich bei der Jagd geht, die was sie noch nicht so auskennen.
Ja, die Jagd ist eben ein wunderbar schönes Hobby, was man eigentlich in der Natur ausüben kann. Aber das ist nicht nur, dass man eben Wild erlegt, sondern das ganze Jahr ist in der Jagd sehr viel zum Tun. Im Frühjahr fängt es an mit Salzlegen, Reinigen der Futterstellen, Desinfizieren mit Kalk, dann die Birschsteige alles herrichten, die Reviereinrichtungen instand halten, bevor eben dann die Jagdsaison anfängt, dass man das alles gekriegt hat, dann fängt die Jagdsaison an, dann schaut man, dass man einen Abschuss alles erledigt, anschließend geht es oft wieder los, alles vorbereiten für die Wintersaison, dass man die Fütterungen wieder instand setzt und dass man eben wieder anfängt zum Einfordern, da kommt wieder die gemütliche, ruhige Zeit in der Jagd.
Wenn wir schon sagen, zum Thema Equipment oder Ausrüstung, muss man sich da jetzt eigentlich muss man zuerst einmal viel Geld ausgeben, damit man zum Jagen anfangen kann, oder gibt es da günstige Alternativen, dass man starten kann?
Nein, da gibt es natürlich auch günstige Alternativen. Man muss ja nicht die teuersten Sachen haben, von der Optik, von den Waffen. Man kann natürlich auch was Günstigeres kaufen und das ist eigentlich nichts schlechter. Und man soll sich da eigentlich beraten lassen von erfahrenen Jägern oder von Waffenhändler, dann ist das für jeden erschwinglich, der sich das Hobby aneignen will.
Und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema für die als Jäger und für viele ist natürlich auch der Naturschutz und die Nachhaltigkeit. Und wie siehst du das Thema da? Wie kümmert ihr euch da um Nachhaltigkeit und Naturschutz in der Jagd?
Ja, das ist natürlich sehr wichtig, weil wir sind nicht nur die Einzigen, die was eben die Natur benutzen. Und da hat man, das wird immer mehr mit Tourismus, Radlfahrer und das ist eben ganz wichtig, dass man das miteinander macht. Dafür ist Jagd in meinen Augen, dass man das wirklich mit Fingerspitzengefühl macht, dass wir alle miteinander Platz haben. Und dann ist das kein Problem, dass wir miteinander das Hobby ausüben können und jeder kann sein Hobby machen und jeder hat Platz.
Und der Wald ist für alle da, für die Viecher, für die Menschen, natürlich auch für die Bäume und für die Flora und Fauna, wie man so schön sagt. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man in der heutigen Zeit dort nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeitet. Und da glaube ich, seid ihr ja Vorreiter, weil gerade in Wenigzell in der schönen Gegend natürlich auch viele Leute wandern und den Wald genießen, oder?
Ja, das stimmt. Ja, man darf sich da nicht ärgern, wenn man irgendwo sitzt draußen, da ist kein Wanderer daher oder was. Am besten ist, man krallt runter von Hochsitz, nimmt das Gemütli, sagt, du, hilft mir ein bisschen raten oder trinkt mir eine Kleinigkeit und das eigentlich in guten Einvernehmen, dann passt es, dann haut das alles hin. Und manche, die was eben ein bisschen happig sind auf das, die fangen an zum Streiten und das ist eben das Schlechteste, was es gibt.
Was für Viecher habt ihr eigentlich oder was für Wild ist in Jogelland oder in unserer Region der Oststeiermark, Steiermark eigentlich am meisten? Kannst du das vielleicht unsere Zuhörer erklären, dass die wissen jetzt einmal, wie sich die Jagd im Endeffekt in die Regionen ein bisschen verändert? Das heißt, du hast ja da Hochgebirgsjagden, aber bis ins Burgenland habe ich dann Niederwildjagden. Vielleicht kannst du ein paar Worte drüber reden, dass die Leute wissen, wie sie die Regionen da unterschiedlich unterscheiden.
Ja, wir im Jogelland Wechselgebiet haben hauptsächlich Rehwild. Direkt im Wechselgebiet, das was oft zusammenhängt, eine mit Feistritzwald, Stuleck zu, da haben sie auch Rotwild, Hauna, kleine Hauna, Federwild, dann hinauf zur Gramsen, unten zur Burgenland, da haben wir eben Schwarzwild. Rehwild ist eigentlich überall. Rehwild ist eben die Population in ganz Österreich, wo es am meisten da ist.
Und vielleicht kannst du oder die Hörer noch erklären, das ist ja das wichtige Thema der Regulierung von Rehwild, von Schwarzwild im Endeffekt, weil gerade es geht ja um das, dass die Aufforstung wieder funktioniert und dass die Bäume nicht ruiniert werden. Vielleicht, wie schaut das aus oder wie siehst du das?
Ja, das ist eben ein ganz wichtiges Thema, was man eigentlich in die Hand nehmen muss, dass man mit der Forstbehörde, mit den Landwirten das miteinander macht. Wenn man sich jetzt anschaut, die Naturkatastrophen, das wird immer mehr. Wind, Schneebruch und man hat eben Sachen, Wasser und da wird eben extrem viel demoliert an forstlichen Flächen und dadurch muss man eben jagdlich, schwerpunktmäßig die Bejagung machen, dass man das wieder in die Höhe bringt.
Also es gibt da einen Abschlussplan?
Da gibt es natürlich einen Abschlussplan und der wird von der BH vorgegeben. Da macht man im Frühjahr eine Wildbestandsmeldung und auf das hin wird das umgerechnet und da wird auch gesagt, was erlegt wird. Und das wird eben noch aufgeteilt, wie viel Gas, wie viel Kitz, wie viel Böcke. Und das wird in der Revier entnommen. Und wo es entnommen wird, ob man da schwerpunktmäßig irgendwo was macht, das ist an jeden selber überlassen.
Und beim Schwarzwild, also bei Wildsau und so?
Wildsau ist eigentlich, hat man auch einen Abschussplan, hat man da eigentlich nicht. Da hat man nur die Schonzeiten für die führende Bache. Und beim Wildschwein kann man eigentlich erlegen, was eben erwischt wird, ja.
Und wie siehst du das, wenn du sagst, du jagst am liebsten bei dir daheim, aber fährst schon ab und zu auch ins Burgenland runter und hilfst bei einer Schwarzwildjagd mit, also das taugt dir schon auch. Also du siehst das schon ganzheitlich da in Österreich, oder?
Ja, natürlich. Am schönsten jagen ist daheim. Wenn man heimkommt oder was von arbeiten, sagt man, heute den ganzen Tag einmal einen Stress gehabt und es ist einfach richtig beruhigend, dass man daheim reingeht, nehmen Sie die Ausrüstung mit, huckt sie auf den Hochsitz, schaut sie das Handy aus und man hat die sollige Ruhe. Die Natur, es ist immer das Schönste, was es gibt. Wenn ich eben Burgenland fahren muss, wunderbar Scheinjagen, braucht man nicht diskutieren. Aber allein die Fahrzeit, anschließend wieder das Heimfahren, es ist einfach nicht so wie daheim.
Und dann gehen wir es vielleicht einmal so durch. Du sitzt am Hochsitz nach der Arbeit, siehst dann das passende Stickel Reh und dann schießt das. Wie geht es dann weiter? Ja, weil das ist ein wichtiges Thema, glaube ich, auch für die Jäger selber. Und du als Fleischhocker kannst uns da wirklich super Tipps geben, glaube ich, einmal, weil da geht es ja dann eigentlich mit der Qualität des Fleisches los, nachher, mit dem Schuss.
Ja, wie der Robert schon richtig sagt, geht es eben oft los, dass man eben das Wildbrett richtig verarbeitet, bis es eben zur Verarbeitung kommt. Als erstes ist einmal so schnell wie möglich aufbrechen und sorgfältig reinigen, dass man eben keine Keime reinbringt. Das ist was sehr Wichtiges. Und anschließend gleich in den Kühlraum geben, damit es eben ausgekühlt wird und reifen kann.
Also in der Decke lassen, was machst du mit die Darm?
Ja, die als eingeweideter Aufbruch, der ist eben, früher ist das alles für den Fuchs ausgegeben geworden, aber wie wir es jetzt haben in der Zeit, soll man es eigentlich mitnehmen, dass man ein Kiebel mit hat und in die DKV bringen. Das war eben ordnungsgemäß, dass man das auch entsorgt.
Dass das alles entsorgt wird und dann, wenn es aufbrochen ist, das Reh zum Beispiel, dann bringst du das gleich in die Wildkammer, also in den Kühlraum und lässt das dann dort reifen im Endeffekt. Das Häuptl schneidest du runter, oder?
Das Häuptl schneiden wir runter, ja. Und dann lassen wir es circa eine Woche hängen und oft wird es zerwirkt und vakuumiert und zubereitet für die Küche.
Und das machst ja auch du selber. Das ist nämlich schon das Spannende, dass beim Wild den Vorteil hast, dass in der Decken weiter reifen tut und dadurch softig bleibt, weil im Endeffekt die Decken vor Bakterien schützt und so die Reifemethode vom Wild wirklich gut ist. Und das ist aber ein bisschen wieder ein Problem für uns im Betrieb, weil wir da als Fleischerei Richtlinien haben, dass man Wild in der Decke natürlich nicht mit Wild oder mit Fleisch, was jetzt da roh hängt, kombinieren darf. Aus dem Grund muss man Wild ja immer extra reifen, weil natürlich am Fell ja auch Bakterien sein können und jetzt sollte man das nicht zusammen tun. Das heißt, auch wenn ihr daheim einen kleinen Kühlraum habt, würde ich euch empfehlen, dass ihr schon vakuumverpacktes Fleisch mit einem Reh in der Decken im Kühlraum haben könnt. Aber offenes Fleisch würde ich jetzt da nicht kombinieren, weil da kann dann auch passieren, dass eben Bakterien zubekommen und das ist für die Qualität nicht gut. Und wie gesagt, ganz wichtig, dass man das Fleisch sofort nach dem Aufbrechen in die Kühlung bringt, weil das im Endeffekt genau dann die Qualität ist. Man hat natürlich ein bisschen Zeit, weil das Fleisch von der Temperatur her noch warm ist und dann mit der Zeit abkühlt. Das heißt, ein gewisses Zeitspektrum hat man schon, aber dann kehrt das im Kühlraum, weil im Endeffekt dann auch nichts mehr zubekommen kann. Und nachher geht es weiter in die Zerlegung.
Ja, dann nach einer Woche Reifezeit kann man dann zur Zerlegung. Das Stück wird aus der Decke geschlagen und dann ausbandelt, wie es heißt in unserem Sprach, wird ausbandelt und oft werden eben die Stücke verschieden über Ragoutfleisch, über die Edelteile, Rücken, zerlegt, zugeschnitten und dann vakuumverpackt, angeschrieben und wieder in den Kühlraum gelegt, dass es weiterreifen kann.
Also perfekt zum Kochen oder zum Grillen vorbereitet. Was ich ja sagen muss, ich bin ja ein wilder Fan von Wildfleisch am Grill, weil im Endeffekt das eine super Qualität ist, eine natürliche Qualität ist. Wie gesagt, spannend, weil das Reh ja eigentlich nur das frisst, was gut ist, oder? Und das im Endeffekt dann auch für eine super Fleischqualität da ist. Vielleicht kannst du erklären, was ein Reh eigentlich so an Fressgewohnheiten hat.
Ja, das Rehwild ist da eigentlich sehr extrem für die ganzen Wildarten. Das ist ein extremer Nahrungsselektierer. Das ist eigentlich das, wie soll ich das sagen, das eben Kreidel nimmt. Denn ist ein Grasel, das was eben von früher her, das was nicht so extreme Landwirtschaft ist, die zwicken da immer dumm und nehmen eigentlich nur gute Sachen. Außer
auch Kreidel wahrscheinlich.
Viel Kreidel. Das taugt gerne eben solche Biodiversitätsflächen, wo noch wirklich die Grasel halt rein sind und die Kreidel sind. Dort holt sich das Rehwild eigentlich sehr viel auf. Und dadurch ist eben eine Top-Qualität im Wildbrett vorhanden.
Und im Endeffekt eine Zartheit durch die Reifung. Also die Kombination aus der Qualität vom Fleisch und der Reifung macht dann echt das typische Wildaroma dann aus. Und ich mache das so gern, wenn ich zum Beispiel einen Rehrucken hernehme und grill, dass ich den auf Platten vom Feuergriller, vom Ofen zum Beispiel lege, auf jeder Seite im Ganzen anprasseln tue, dann nur ganz wenig Temperatur zuerst habe und zum Schluss dann richtig mit einem Feuer drüber gehe und dann als Tipp, ich habe von der Kerntemperatur her ist das Wild ähnlich zum Sägen wie ein Rind zum Beispiel, dass man da circa bei 54, 55 Grad Medium ist und ich lege da mittlerweile gerne Salzsteine auf ein O4 und tue ein Holzbrädel drauf und dann Rosmarin nochmal ein Bett machen und dann lasse ich das da so nachreifen und dann hat das Wildfleisch nachher noch einmal den superklassen Rosmarinkräutergeschmacken, gell? Und dann tue ich es nur mehr ganz wenig Salzen und Pfeffern aufschneiden und dann ist das unglaublich gut in der Qualität. Also das ist mein Highlight vom Wild. Guter Rücken vom Reh ist ein Traum. Was man nicht unterschätzen darf, ist ja die Nuss, oder?
Natürlich, man muss nur das Teiste vom Teisten nehmen. Der Rücken ist eben ein bisschen preisangehoben. Aber wie der Robert schon sagt, Nuss, Schorn, Frikando sind Top-Stücke auch zum Grillen. Zum
Kann man alles kurzbraten, alles rosabraten?
Kann man eigentlich alles gleich behandeln. Und der, was nicht der richtige Kenner ist, kennt eigentlich keinen Unterschied. Wenn das richtig behandelt ist, aber von der Kocherei brauche ich den Robert eigentlich nicht viel erzählen. Der hat das eh schon perfekt gemacht. Ja, nicht zu viel Kreidel werde ich auf, wie er gesagt hat. Vielleicht ein bisschen Thymian dazu. Pfeffer, Wacholder ist ganz wichtig, weil das nimmt bei ihm einen Geschmack von Wild, wenn viele Leute sagen, das wildelt. Ist Wacholder sehr gut und ein bisschen Meeressalz drauf, dann ist das perfekt. Und das erst nach dem Grillen, ja nicht vorher.
Und ich würde wirklich beim Wild frische Kräuter nehmen. Das macht es nämlich dann noch einmal aus, wie ich schon gesagt habe, dass du den Rosmarin vielleicht nur drauflegst oder als guten Tipp ein Rosmarin zum Beispiel in ein Öl dunken, gell, als Zweigerl, und dann mit den Rosmarin-Zweigerl und dem Öl ein bisschen das Wild betröpfeln. Weißt du, ganz ein neutrales Öl nehmen, da kostet ein bisschen den Rosmarin-Geschmack dann auch im Wild um und das ist echt ein guter Tipp und macht es dann noch um eine Spur softiger und besser. Aber jetzt haben wir schon über die Edelteile geredet. Jetzt haben wir natürlich auch Zuschnittfleisch, oder? Was machen wir mit Zuschnittfleisch?
Ja, man kann eigentlich alles top verwerten. Zuschnittfleisch ist immer eine super Sache, wie der Robert schon gesagt hat. Da macht man eben top Burger Patties, Wild Burger Patties. Oder wenn wir jetzt sagen, für die normalen Hausfrauen, Burger Patties, was ist denn das wieder für ein Wort? Das sind verschiedene Laberler.
Ja, genau.
Das sind verschiedene Laberler, aber man braucht eben zum Wildfleisch ein Fettgehalt dazu. Und das ist ganz wichtig. Ansonsten bindet das nicht und Fett ist eben Geschmacksträger. Das ist sehr wichtig. Und da sind wir beim Robert an der richtigen Stelle. Da habe ich immer Zugang zu einem Wagyu-Fett, weil er schluckt alle Monate ein paar Stücke Wagyu-Rinder. Und das Wagyu-Fett ist eben perfekt zum Hernehmen. Eben ein super Geschmacksträger und ich tue circa zwischen 15-20% Wagyu-Fettanteil dazu. Das mische ich mit rein und oft habe ich wirklich top verschiedene Laberler.
Und ich sehe, wie beim Rindschwein ist ja beim Wild so, dass wir alles verarbeiten. Und wenn du Burger-Patties machst, ist perfekt in der Grillsaison. Und wenn es außerhalb von der Grillsaison ist, kann man sich ein Wildbratwürstel machen, was perfekt ist. Oder Wildrohwürste. Ganz gleich wie der Hannes gesagt hat, auch endlich, da kann man einen Schweinespeck dazu tun dann. Und man hat eine super Möglichkeit. Man kann sich die, wie ich in dem letzten Podcast schon mal erklärt habe, herznau zum Thema Bratwurst selber machen. Kann man natürlich auch mit Wild und dann Wildfleisch und ein Speck ein super Bratwürstel machen und das dann am Griller schmeißen und man hat da auch ein Highlight für alle Leute.
Ja, natürlich. Man kann auch wirklich alles machen mit Wildfleisch. Weil früher sagen, ich habe noch nie Wild gekocht. Man kann gar nichts verhauen beim Wild. Man muss sich einfach nur drüber dran, viel Kreidel dazu, dann vielleicht zum Schluss beim Safterl ein bisschen Rotwein, ein bisschen an Cognac, aber da vielleicht einen guten nehmen, nicht den Fusel, den nehmen wir zum Kochen. Was Gescheites rein, da kommt was Gescheites raus.
So ist, also so ein guter Rehbrot, ich meine, so ein gespickter, weißt du, das ist für mich ja immer ein Highlight und was ganz Spezielles. Das heißt, ein Rehfleisch zum Broten eignet sich halt auch sensationell, das musst du schon sagen. Und wenn da ein gutes Safterl dabei ist, dann noch, ich mag es halt gern mit Spätzle und mit klassischen Preiselbeeren, herrlich.
Ja, das ist eben, wie der Robert sagt, eine feine Zusammenstellung. Gut, die Preiselbeeren, den auch vielleicht selber gepflückt, dass man es auch weiß, wo es herkommt und was für Arbeit das ja, ist.
Bist du kitschig?
Ja, dann nimmt man das eigentlich ein bisschen anders in die Hand, dass man wirklich nicht so viel Preiselbeeren aufhört, weil man weiß, wie es broten geht.
Ja.
Und man genießt das ganz anders.
Aber das ist herrlich. Und ihr seht eh, wenn ihr es nicht daheim zubereitet, dann könnt ihr in die regionalen super Lokale gehen, weil dort gibt es nämlich oft Wildwochen oder Spezialitätentage und da wird auch regionales Wild, hoffen wir halt, super zubereitet.
Ja, es sind eigentlich die ganzen Gastrostätten in unserer Region, die was eben bei den Jagdgesellschaften Wild ankaufen und was sie sich zerlegen lassen, die schauen sehr auf die Qualität und dass eben das Wild aus der Region ist. Die schauen immer mehr, dass da ist, nicht von was geht, woher er ist, aus Neuseeland oder dort. Man schaut wirklich, dass man das regional hat.
Was würdest du sagen, was sind deine Lieblingswildarten? Weil jetzt haben wir vom Reh schon geredet. Hast du sonst noch welche, wo du sagst, was du gern isst oder was du auch gern bejagst?
Ja, Rehwild ist eben einfach von der Jagd her einfach ein wunderbares
Stickel,
ja. Das, was eben in unserer Region sehr viel vorkommt. Und auch zum Beobachten, auch für die Kinder und alles, dass man die Leute mitnimmt, ganz leicht, wie soll ich sagen, zum Sehen, was andere die Wildarten sind, die was man nur bei der Nacht beobachten kann. Da ist es eben schwerer, dass man da junge Leute oder Kinder mitnehmen kann, dass man das zeigen kann, wie das läuft. Aber ansonsten ist das eigentlich auf jede Wildart wunderbar schön, die Jagd auszuüben.
Also du kannst beim Reh schon sagen, dass du am Tag gehst auf dem Hochsitz und dann, wenn du die Stellen hast, siehst du natürlich ein Rehwild am Tag. Das ist ähnlich wie bei der Gamsjagd, weil eine Gamsjagd kannst du ja auch am Tag über machen. Und da wäre eine liebe Geschichte, weil das habe ich ja mal, bei uns daheim ist es so, dass mein Schwiegervater und meine Frau die Jäger sind und ich dann das erlegte Wild dann zubereiten darf und mich dadurch natürlich die Jagd da sehr interessiert und ich auch viele Freunde habe, die was Jäger sind und bei einem Freund von mir, beim Klaus Buchgrauer, bei meinem Bäckerkollegen, der hat eine Jagd gehabt in der Obersteiermark am Feldsturm und da habe ich meiner Frau zum Geburtstag einen Gamsbock geschenkt und dann sind wir gemeinsam auf die Jagd gegangen, haben einen Gruber Erwin noch mitgenommen, leidenschaftlicher Jäger und Bürgermeister von Gasen, der hat mit dem Klaus zusammen die Jagd da mit ein paar anderen noch. Und dann haben wir da wirklich einen wunderschönen Jagdtag gehabt und da habe ich das schon gesehen, wie schön das eigentlich ist, wenn man von der Früh weg schon auf die Birsch geht und dann einfach schaut und das Wild beobachtet und schaut, wo man Gamsen sieht und dann haben wir wirklich den ganzen Tag draußen in der Natur verbracht. Und am Abend haben wir noch das Glück gehabt, dass meine Frau wirklich dann einen Gamsbock getroffen hat und geschossen hat. Und dann haben wir das also ordnungsgemäß, wie wir schon geredet haben, vorher auch aufgebrochen. Da habe ich dann wieder mithelfen dürfen und haben dann wirklich einen wunderschönen Tag verbracht. Und ich glaube, das macht dann die Jagd dann schon aus. Nicht nur die gute Qualität, was man jetzt einmal an Fleisch bekommt, sondern auch das Erlebnis, was du hast bei einer Jagd, oder?
Ja, genau so. Also das ist ein richtiges Erlebnis, was der Robert jetzt erzählt hat. Dass man in der Früh gemütlich, ohne Druck, ohne Stress rausgeht, schaut sich das an, tut einmal zuerst beobachten, macht sich einen gemütlichen Tag in der Natur, wenn es da wunderbar scheint, gibt nichts Schöneres, wie auf die Berge oder in den Tälern im Burgenland, ist wieder was anderes, aber das ist eben Jagd und dann, bevor es eben auf die Nacht, bevor die schwarze Luft kommt, vielleicht noch ein Stück zu erlegen, das Weidmannshall haben und nachher ein kurzes Glas Wein trinken, was einem dazugehört, das ist eigentlich wunderbar schön und das ist Jagd.
Hast du auch so ein Erlebnis gehabt, wo du sagst, jetzt bist du so lange Jäger, was wirklich ganz was Besonderes war für dich?
Ja, ich habe top Erlebnisse gehabt. Vom Schönsten, was ich eigentlich gehabt habe, war der kleine Hau am Hochwechsel, was wunderbar schön war. Ein top Erlebnis, was ich mir immer gewünscht habe, wenn ich einen Hau erlege, soll das daheim sein und die Möglichkeit habe ich gehabt durch die Jagdgesellschaft Mönchwald. Da muss ich noch Danke sagen beim Winkelhans, beim Jagdleiter, der was mir das ermöglicht hat. Und dann habe ich eben von meiner Frau zum 50er gekriegt. Das war eines von den schönsten Erlebnissen, was ich gehabt habe. Ja.
Und die Sachen sind, das kannst du in deinem Leben nie vergessen. Weißt du? Das ist schon was ganz Spezielles. Und gerade wie du sagst, so einen kleinen Hau, da gibt es ja ganz, ganz wenige bei uns, was abgeschossen werden dürfen, oder?
Genau so ist es. Da hat man auch wieder die Richtlinien, so wie es am Wechselamt ist zum Beispiel oder in Festenburg. Man muss im Bezirksjägermeister das melden, dann kommt er, schaut sich das an und das müssen mindestens 5 Meltern, die Hauner da sein, dass du einen zum Abschuss freikriegst.
Wahnsinn.
Und am Wechselamt sind wir so weit, dass circa zwischen 10 und 15 Hauner da sind, aber sie erlegen auch noch einen.
Ja.
Und einen Hau wird in Mönchwald, Jagdgesellschaft Mönchwald, erlegt im Jahr. Und der wird eigentlich schon Jahre vorher vergeben. Da kommt man eigentlich gar nicht leicht zu.
Und das sind auch wieder die schönen Sachen, die was du eigentlich nicht kaufen kannst im Grunde, gell?
Genau so ist. Und das ist in meinen Augen Jagd. Und wenn sich da noch einer mitgefreut und vielleicht die Kinder mitgehen oder was, das ist eine wunderbar schöne Sache.
Ja, also wie gesagt, die Jagd hat da viele, viele positive und schöne Ansätze. Was sagst du, hast du ein Erlebnis, bist in der Natur und du hegst und pflegst ja im Endeffekt den Wald. Und so hast du dann auch, wenn du den Abschuss hast, ein gutes Fleisch dabei, also ist das schon ein schönes Hobby dann.
Genau so ist es. Und ich sage einfach, am schönsten ist das, weil das wirklich ohne Stress hergehen soll und ungezwungen. Man soll das Hobby ausholen in der Natur. Man soll sich nicht irgendwas vornehmen. Heute will ich das machen. Was geht, geht. Und da muss man halt wieder mal gehen. Und man wird das zusammenbringen. Und das ist immer schön bei der Jagd. Das ist eigentlich drucklos und daheim. Man geht aus, wenn man diese Zeit hat, man nimmt sich die Zeit und macht sich wieder einen wunderbar schönen Jagdtag.
So ist es, und es ist ja auch gesellschaftlich spannend, wenn man dann zum Beispiel auf einen Sauriegler geht gemeinsam und dann ein paar Wildsauen erlegt mit ein paar anderen Jagdkollegen, ist das ja auch was Schönes. Wo wir schon beim nächsten Thema sind, ein Wildsaufleisch zum Beispiel ist ja auch klasse zum Grillen und zum Verarbeiten. Wir machen zum Beispiel zur Weihnachtszeit jetzt immer einen Wildschwein-Leberkäse, der ist auch wirklich gut, und also Wildschweinfleisch eignet sich natürlich auch super zum Kochen und zum Grillen, und das unterscheidet sich einfach vom normalen Schweinefleisch in der Farbe und im Geschmack. Das heißt, das Wildschwein ist dunkler von der Rasse her schon mal und hat extrem wenig Fett im Vergleich zu einem normalen Schwein. Das heißt, das ist wirklich was anderes, aber auch was Gutes.
Natürlich, wie der Robert schon gesagt hat, man hat weniger Fettgehalt beim Wildschwein, kann eigentlich alles super gut verwerten. Das Wildschwein ist perfekt, wie der Robert sagt, für Leberkäse. Man muss nur bei einem aufpassen, wenn man ein Wildschwein nimmt zum Wursten, weil der Gerinnungspunkt eben anders ist vom Fettgehalt. Das kann da passieren, wenn ich mit 70 Grad, jetzt zum Beispiel 68, 70 Grad, die Wurstkerntemperatur nehme, dass man die Fetten zerrinnt, dass sich das ansetzt. Und das ist ein bisschen ein Problem beim Wildschwein. Dafür sage ich, mache ich es ganz gern, nehme ich das Wildschwein zum Reichen her. Das ist immer ein perfektes Produkt, wo eben die Stickel ein bisschen größer sein, außen ein bisschen Fettgehalt ist, und das reichen, wo auf Treibtisch sein, sind ein bisschen größere Stickel. Wildschwein Rotwild ist eben perfekt, weil es größer ist als das Rehwild. Und man lässt das 14 Tage reifen, 3 Wochen, dann vakuumieren, dann weiterreifen, ist das ein Top-Produkt. Auch zum Sorgen.
Es ist nämlich auch schön, dass man wirklich beim Wild auch solchen kann, und wenn es, ich sage mal, später reingeht, dann halt das Ganze, einen ganzen Winter drüber, dann mit einem gesöchten Wildfleisch halt immer noch jausen kann. Und da bietet sich natürlich auch ein Hirsch auch ganz gut zum Sölchen. Also da gibt es schon mehrere Geschichten. Und da sagst du vom Sölchen her, vom Salzgehalt, was wir verwenden, und von der Art und Weise her, würdest du mit einem Wild gleich umgehen wie mit einem Schweinefleisch zum Beispiel oder anders?
Ja, ich tat beim Einbarzen eher, wie wir sagen, kreidelmäßig sehr viel dazu da und mit Salzgehalt ein bisschen hinten bleiben. Das ist eben perfekt in meinen Augen, dass eben das nicht vorschlägt, dass man eben einen Wildgeschmack ein bisschen vornehmen kann und dass eben die Gewürze ein bisschen vorschmecken, nicht nur Salz. Und das ist eben ganz wichtig, und das ganz fein aufschneiden auf die Nache mit einem frischen Bauernbrot, einem Preiselbeerschaum oder ein wenig Krei, das ist eine Top-Sache.
Genau, und da hast du auch wirklich länger was davon, weil das ist eine extrem lange Haltbarkeit auf geräucherte Wildspezialitäten. Also das kann schon was. Was vielleicht auch noch spannend ist für unsere Hörer, was ist der Unterschied zwischen beim Rotwild aus einem Gatterhirschen zum Beispiel und einem aus der freien Wildbahn?
Unterschied ist eigentlich, das kommt wieder darauf an, wo es her sind. Wenn ich hernehme zum Beispiel Neuseeland-Wild, das ist sicher eher ganz was Großes, Fleischproduktionsgatter, ist eben nicht so wie in der Natur. Man hat einen ganz anderen Muskelaufbau. Ist klar, wenn die in der freien Natur sind, so wie in den Hochgebirgsregionen, das Wild macht viel mehr mit und hat einen ganz anderen Muskelaufbau, ist eben viel mehr in der Natur, für die Essungsmöglichkeiten ist das ganz was anderes. Ansonsten ist auch das Gatterwild nicht schlecht. Besonders empfehlen kann ich beim Gatterwild das Dammwild aus unserer Region. Das ist eben das Produkt, was man zwischen Rehwild und Rotwild einsteckt. Das ist einer, wenn ich jetzt von Gatterwild ein Dammwild hernehme, das was eben ein jährliches Stickel ist, ein Schmortier oder ein Schmorspießer, kann man eigentlich vom Rehwildschlägel fast nicht unterscheiden. Das ist sehr feinfaserig und ein Top-Produkt.
Und ich glaube, da ist auch einiges an Potenzial drinnen, weil die Ascata hat halt den Vorteil im Endeffekt, dass das halt schon zubefudern kannst, so wie du es am Mech hast. Und es schaut wunderschön aus in der Natur. Die Viecher sind immer draußen. Und ich glaube, das können auch Bauernhöfe machen, die was vielleicht jetzt da aufgehört haben. Aber wieder mit, wenn Junge kommen, was da wieder ein bisschen landwirtschaftlich arbeiten möchten, ist das schon eine Alternative für einen Hof, wenn da Grünflächen da sind, dass du ein kleines Gatter machst. Wie würdest du ein Gatter aussetzen? Würdest du das eher nur auf deiner Wiesen machen oder ist am besten eine Kombination mit ein bisschen Wortstickel dabei?
Ja, das ist Gatter ist natürlich genehmigungspflichtig, das wird angeschaut. Da können wir von der Behörde Leiter dazu und man hat auch Richtlinien und Vorlagen, dass man gewisse Unterstandsflächen mit einzahlen muss. Ohne Unterstand wird das nicht genehmigt und es muss auch eine gewisse Größe da sein. Und was ich an jeden empfehlen kann, ist eben das, wenn man wirklich Wild haben will, soll es Wild bleiben. Man muss nicht zufordern extrem, dass es eben um 5 Kilo oder 10 Kilo schwerer sein. Lass mal Wild Wild sein. Wirklich nur mit Produkten, Hai, Silo, was immer auch in der Natur erwischen. Man kann schon ein bisschen was dazugeben, dass man es eben für die Allgemeinheit, für die Kinder ein bisschen zubringt, dass man es eben wenn man mit einem Glockerl leitet oder was, dass man immer das Wild zubringt, dass die Kinder eben eine Freude haben, sagen, ja, schau, wie der Hirscherl scheint zubekommen, dass man sich ein bisschen spülen kann und für den Tourismus ein bisschen was machen kann, aber sonst soll Wild Wild bleiben.
Wie kann man mit so einem Gatter anfangen? Weil das darf mich jetzt selber interessieren. Ja, also man, natürlich, die Behörde hat jetzt alles genehmigt und man hat die richtigen Flächen, man hat die Unterstellmöglichkeiten, kaufst du dann an Hirschen und...
Ja, natürlich. Ich bin jetzt selber dabei, dass ich immer Wildgatter mache, weil mich das sehr interessiert und das ist immer, eigentlich immer ein Hobby geworden. Und jetzt habe ich eine passende Fläche erwischt und wichtig ist einmal die Einzäunung, dass das eigentlich eine gewisse Höhe haben soll und wirklich ordnungsgemäß gemacht wird, stabil, weil es ist einfach ein wildes Problem, wie man sagt, mit den Eschensterben und alles und die Fichten und der Wald, was denn mit dem Bruch, Schneebruch, dass irgendwas drauffällt. Jetzt darf ich Ihnen jedem empfehlen, dass er wirklich starke Stipfel nimmt, wirklich 1,80 Meter oder 2 Meter Zahn nimmt und oben drüber ein Seil spannt. Ein starkes Seil drüber spannt, oft hat man eigentlich ein bisschen einen Halt. Und eine Kleinigkeit, ein Wipfel mit 5-6 cm, den schlagst du da um 3 Watt, dass er einen Zaun nicht niederhaut. Weil das ist ja mal so ein Problem, weil es Wild ist auf gleich fort und.
Dann hast du einen Schaden.
Ja, ich habe einen Schaden und die Landwirte mache ich na, auch was? Keine Freude damit. Na, weil die machen dort auf gleich einen Schaden. Das ist. Es soll alles passen und wenn man da eigentlich immer dahinter ist, dass man das immer richtig pflegt und wenn irgendwo eine Kleinigkeit hin ist, dass man das wieder sofort erneuert, ist das sicher kein Problem und ist an jedem zu empfehlen, dass man sowas, wenn man Flächen hat, dass man das ausnutzt und vielleicht ein kleines Wildgatter macht.
Und wie schaut ein kleines Wildgatter für die Viecher her aus?
Ja, für die Viecher her, ganz genau kann ich es nicht sagen, aber die Endkommission habe ich erst.
Nein, ich meine, würdest du jetzt da sagen, einen Hirschen und zwar Tiere oder wie?
Nein, das ist halt überhaupt kein Problem, wenn man hat 10 Tiere oder 15 oder 20 Tiere und einen Hirsch dazu, ist das perfekt. Und beim Dammwild ist es sowieso nicht so gefährlich, beim Rothirsch ist es ein bisschen mehr ein Problem, weil der extrem eifert, da haben wir oft Probleme, dass so einer gleich vorklingt und dass einer umkommt dabei. Aber beim Dammwild ist das nicht so gefährlich und da ist eben wieder wichtig, dass eben ausmengt, dass das Gatter nicht so klein ist, dass er eben eine Fläche hat, dass er
wegmacht von seinen 15 Damen.
Abseits von Rudelführer, ja. Vom Platzhirschen eigentlich, dass er abseits sein kann, dass er Ruhe hat. Und oft geht's, oft passiert auch nichts. Aber nur ein guter Hirsch, das ist ausreichend.
Muss man sich eigentlich beim Dammwild dann auch an irgendwelche Zeiten halten oder ist das dann da ausgenommen?
Nein, Abschusszeiten. Schuss- und Schonzeiten sind eben beim Gatterwild ausgenommen. Wichtig ist nur das, wenn man zum Beispiel entwurmen tut oder was ganz wichtig ist auch für die Parasiten her, hat man eben die Wartefrist. Das ist eigentlich das Gleiche wie beim Rind im Stall. Den muss man eben natürlich einhalten. Ansonsten, Und eben, wie wir schon vorher geredet haben, wichtig ist hygienisch und eben die Kühlketten so schnell wie möglich das Stück in den Kühlraum bringen.
Das da ist halt, das ist das Wichtigste. Und da ist, wenn man wirklich in der Nähe eine Möglichkeit hat, dass man den Kühlraum nicht weit weg vom Gatter hat und dann vielleicht, ich glaube, wenn man nur Fleisch macht und jetzt nichts produziert, dann reicht daneben ein kleiner Servierraum, wo du dann im Endeffekt vielleicht ein bisschen einen Aufzug dabei hast, was du jetzt diese beiden Maß der Deckenschlange leichter tust und dann kann man schon loslegen.
Ja, natürlich, wie der Robert sagt, einen kleinen Aufarbeitungsraum, dann kann man den hygienisch halten, wirklich mit den passenden Richtlinien. Dort tut man sich leichter, wenn man das ein bisschen kleiner hat. Einen gescheiten Nierostertisch, wie der Robert sagt, einen kleinen Aufzug, dass man eben aus der Deckenschlange kann, vielleicht ein bisschen ein Vakuumgerät. Und dass man das alles hygienisch macht, dann hat man sicher keine Probleme mit der Behörde und man kann das jederzeit daheim machen.
Na super, ich glaube, das war wichtig, das war ein spannendes Thema, dass man das anspricht mit dem Gatter, dass man die Kombinationen sieht, was alles möglich ist aus wildester freien Wildbahn und aus dem Gatter. Und wichtig ist dann in beiden Situationen einfach die Qualität. Gell? Und das glaube ich, haben wir in unserer Region wirklich perfekt in beiden Geschichten. Das heißt, das Gatterwild ist super gut und auch das klassische Wild. Also da können wir schon stolz sein, gerade in der Oststeiermark und in der Steiermark für unsere Qualität, was wir da haben.
Ja, wir haben immer das Glück, dass wir eben alle Wildarten in unserer Region eigentlich da haben. Ein paar ein bisschen mehr, ein paar ein bisschen weniger. Aber wir können eigentlich aus dem Ganzen schöpfen und können eigentlich von Federwild weg über Schollenwild, über Schwarzwild. Man hat eigentlich alles da, was eben Top-Produkte sind, dass man eben Wildbret sich erwerblich ankaufen kann und eben selber in der Küche zubereiten und ein Top-Sonntagsmenü eigentlich am Tisch stellen kann.
Und nicht nur das, ein Wild kann man ja eigentlich auch als Medizin sehen. Wenn du denkst, dass du jetzt, wenn man das Murmelfett zum Beispiel, okay, da kannst du auch vielleicht eine Geschichte erzählen, was genau das medizinisch helfen kann.
Ja, wie der Robert schon sagt, wir haben ja eigentlich auch Wildarten, das was eben nicht so hergenommen wird zum Verzehr, was eben für manche Leute schade ist, weil man kann das genauso ersuchen. Murmel oder Dachs ist eben trichinenbeschaupflichtig, gleich wie Schwarzwild. Und eben ganz richtig, wie der Robert sagt, ein super Heilprodukt ist, weil Murmel und Dachs erzeugt extrem viel natürliches tierisches Cortison. Und das ist eben sehr gut für manche Leute, für die Lungen, auch äußerlich zum Auflegen für Gelenksprobleme. Ich kann das nur jedem empfehlen. Ich kenne da wirklich Sachen, die was eigentlich alle 14 Tage eine Cortisonspritze gekriegt haben und der hat das eben mit Murmel gemacht und hat wirklich perfekt hingehört. Und ist eben ein natürliches Produkt. Das Einzige, was zum Aufpassen ist, wenn man Murmel anwendet, man soll sich da an die Richtlinien halten, was eben der Jäger sagt, 5 Tage anwenden und bis zu 5 Tage aussetzen und dann wieder 5 Tage anwenden. Und das soll man wirklich halten, ansonsten kann da richtig ein massives Problem zusammenkommen.
Wenn es das überdosierst?
Genauso ist, dann ist eben die Cortisondosis überdosiert und das kann Probleme im Kreislauf und im ganzen Gesundheitssystem geben.
Ja, aber beim Murmel und beim Dachs ist der Unterschied, das Murmel ist ja das Öl im Endeffekt, oder? Und der Dachs ist das Fett, oder?
Genau, Murmel ist, wenn man es ausbrennt und natürlich halt ist auch Öl, ja. Man hat viele Leute, wenn sie sagen, ja, da gibt es ja Solmer beim Murmel, ja. Die gibt es schon, aber nur sind da maximal 5 oder 10% Murmelöl dabei. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Murmel hergebe, das was eigentlich unter Freunden ist, ich werde das nie erwerblich machen, dass ich das verkaufe. Da hilft ja eigentlich nur die Leute, wenn einer krank ist oder was man probiert, wenn es nicht hilft, zerschotzend. Das ist ein reines Murmelöl. Dafür soll man da ein bisschen aufpassen. Und Dox ist eben ein Fetten, ist weiß wie ein Schweinefett und auch neutral. Schmeckt nichts. Und ganz wichtig ist, dass man es eben auslässt über Dampf, dass man eben in Cortison gehalten, dass man den nicht sinkt durch das. Irgendwie über Dampf auslassen, dass er eben nicht überhitzt wird.
Ich meine, jetzt blöd gefragt, wenn ich sowas haben will, wo kann man sowas kaufen?
Kaufen?
Schwierig.
Ich glaube, das ist sehr schwierig. Freunde, die was sowas erlegen, die werden einem das sicher, wenn er es halt schenken, glaube ich, dass man sagt, man hilft dem. Murmelsalben kann man überall kaufen, in die Apotheken. Dachsfetten, glaube ich, eher schwerer. Dafür sollte man da schauen, dass man eben miteinander gut ist, mit Jäger, Grundbesitzer und so und so. Und da kann man das eben freundschaftlich erwerben.
Das ist auch schön. Aber jetzt habt ihr schon gesehen, wie vielfältig das die Jagd ist und was für Möglichkeiten, dass wir da alles haben. Und es ist halt noch ein Thema, was du schon angesprochen hast. Du bist gern da in der Gegend jagern. Würdest du woanders hinreisen oder da in Afrika oder so Wild erlegen? Oder wie siehst du das Thema, dass du sagst, dass Leute da so Jagdreisen machen und dann an Löwen schießen in Afrika? Macht das einen Sinn?
Ja, wird für gewisse Leute sicher auch einen Sinn machen, aber nur meine Sache ist nicht. Für einen kleinen Jäger sage ich, wir sind ein Jäger, wir sind daheim und sind Jäger für unsere Region. Meine Sache ist nicht, dass ich, was ich mir sicher auch leisten möchte, dass ich könnte, dass ich auf Afrika fliege und Gazellen oder Antilopen oder was erlege, aber das ist einfach nicht meine Jagd. Von mir aus, die Jagd daheim ist für mich am schönsten. Es gibt andere, der sagt, die Afrika-Jagd ist ein Traum. Für jeden dasjenige, was er sich eigentlich wünscht. Aber nur, wie der Robert schon gesagt hat, eine Großwelt, und das sind oft die Probleme, was wir eben mythosmäßig haben, jagdlich, so wie Großwelt, Elefanten, Nashörner, Löwen. Das sind eben Sachen, wo man Lizenz braucht, da muss man eben aussuchen. Das ist ja auch nicht so leicht, dass ich sage, ich fliege auf Afrika und erlege einen Löwen oder einen Elefant. Da braucht man die Lizenz, weil die haben auch nur gewisse Abschüsse für das Großraubwild. Und das ist eben das Problem, was viele Leute sagen, ja, der fährt um und erlegt da einen Elefant, muss das sein? Und das ist eben das Problem, was wir in unserer Region auch haben, wie es früher gewesen ist, durch die Fürsten und die, was eben große, die was zu uns jagen hergekommen sind und die, was eigentlich nur aufs Erlegen geschaut haben, die haben die Jagd eigentlich nicht so ausgeübt, wie wir die Jagd haben. Wir machen das ja eigentlich hegen, pflegen und ein kleiner Bruch da ist erlegen. Und bei den anderen ist es umgekehrt. Und bei denen im Geld spielt keine Rolle, weißt was es kostet. Und das macht eigentlich die Jagd ein bisschen schlecht.
Aber wir haben, wie gesagt, ja in dem Podcast, und das ist, glaube ich, wird spannend gewesen, das positive Aspekt eben von der Jagd in unserer Region angesprochen. Und da kann ich euch wirklich nur den Tipp geben, probiert es einmal. Probiert es am Griller. Was wir auch machen, wenn nur was kurz kosten möchte, wir machen zum Beispiel ein Wildragout, was auch super ist, wenn euch was überbleibt oder so, dann könnt ihr bei uns ein Glasl kaufen mit einem guten Wildragout. Die haben wir fertig und dann einfach bei Kochbüchern oder im Internet schauen. Es gibt super Rezepte rund ums Thema Wild. Man kann zum Beispiel Terrinen machen, man kann die Wildpaté machen, was super oft als Vorspeisen bei den Wildessen sind, wo man jetzt eine Wildpastete macht, die was außen mit einem Speckmantel umwickelt ist. Schmeckt sensationell. Das gleiche kann man dann auch, wenn wir möchten, mit einem Teig machen. Das heißt, da ist ein Teigmantel außen um und um, dann in der Mitte ein bisschen Gelatine und dann in der Mitte drinnen ein bisschen Wildfast dann eingefüllt und dann diese Terrinen sind sensationell. Also man kann wirklich beim Wild von der Vorspeise über warme Vorspeise, Hauptspeise alles machen. Und ich glaube, wenn wer Interesse hätte, ein gutes Wild zu bekommen, haben wir die Möglichkeit, dass ihr euch beim Hannes meldet, in Wenigzell. Ihr könnt es im Internet nachschauen unter buchberger.co.at. Da ist die Adresse von unserem Geschäft in Wenigzell drinnen. Und dadurch, dass er unser Wild- und Jagdexperte ist, könnt ihr euch jederzeit bei ihm melden, oder?
Ja, ich würde mich sehr freuen, dass wir einige in Wenigzell besuchen. Und wir haben natürlich für die Wildsachen alles da. War schön, wenn Sie es ein bisschen vorher sagen würdet, dass wir es vorbestellen. Und das ist für jeden käuflich erwerblich. Wir werden preislich sowieso zusammenkommen. Sage ich, wenn einer ein Fertigprodukt haben will, natürlich auch zum Home. Da haben wir von Robert selber die Redagu, Hirschragu was eben sehr zum Empfehlen ist. Ich habe es sogar selber gehört, das ist wirklich ein Wahnsinn. Kennt man wirklich fast keinen Unterschied, ob man es selber macht. Ist ein, da hat er wirklich seine Damen hinten in der Küche, die was eben die Produkte wirklich perfekt zubereiten. Ja, es war wirklich schön, wenn sie manche melden hatten, dass sie sich wirklich zu Weihnachten oder was einmal ein Wild gönnen und probieren, wird sehen, es kommt sehr gut an und es wird öfter kommen zu mir.
Du, und wenn wir schon vom Essen reden, hast du eine Leibspeise oder ein Lieblingsgericht, wenn es um Wild geht?
Ja, für mich ist eigentlich Rehwild, Dammwild vom Besten was und das rosa gebraten, sage ich, das ist einmal ein Produkt, da brauche ich nicht gar so viel Beilage. Und ein gutes Saftel dazu, das ist ganz was Edels.
Und bei mir, habe ich es eh schon gesagt, ist eigentlich der Rücken oder das Filet, das ist einfach am Griller sensationell in einem Rosmarinbett drinnen und schmeckt echt gut. Und werden wir sicherlich wieder, da freue ich mich schon wieder drauf, wenn wir das wieder am Griller haben und einfach auch Wildfleisch genießen. Also das sagt, dass das wirklich was Fantastisches ist. Johannes, danke, dass du die Zeit genommen hast. Hast du noch irgendeine Frage oder ein paar Ideen zum Thema erwähnt, was unsere Hörer noch sagen möchtest, oder haben wir alles durch?
Nein, es ist eigentlich das meiste gesagt worden. Ich sage, ich hätte noch einen Wunsch, dass eben die Grundbesitzer auch die Kinder motivieren, dass vielleicht zu den Jägern ein bisschen rein. Ich bin bereit, in Wenigzahl vielleicht Führungen zu machen, wo es eben von der Behörde, von die First Time angeboten wird, dass eben die Kinder eben schon richtig einwachsen in das Thema Jagd und nicht nur die schlechten Sachen hören. Das war wunderbar schön, wenn wir das miteinander machen konnten und dass wir in Zukunft im Jagd nicht nur negativ anschauen. Das war eine super Sache und darf mich sehr freuen.
Das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Danke, Hannes, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir den Podcast aufgenommen haben. Der nächste Podcast, Wurstgeflüster, kommt wieder, wenn er fertig ist. Und danke für euren Support, danke fürs Zuhören und einen schönen Tag noch. Liebe Grüße, euer Robert und euer
Hannes.